Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hi und willkommen, Tilt nit aufs nit, Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, ihr habt es vielleicht schon an meiner Begrüßung gemerkt, in der heutigen Folge wenden wir uns einem, zwei Filmen des europäischen Auslandes zu, eines Nachbarlands von Deutschland, nämlich dem dänischen Kino, zwei dänischen Filmen. Aber ich bin natürlich auch dieses Mal wie immer nicht allein, um mal wieder in die gewohnte Routine zu kommen, sondern wer ist noch am Start?
Ja, hey, wie der Däne sagt, ich bin auch am Start und freue mich auf ein schönes Gespräch mit euch beiden heute.
Ja, ich bin auch dabei. Guten Abend, mein Name ist Christopher Langer.
müssen wir vielleicht in der Post-Production den Nachnamen rausmachen? Nein, Spaß, der ist ja auch Quatsch, der ist ja auch wir öffentlich.
Den kennt man.
Man kennt ihn.
Datenschutz.
Ja, auf jeden Fall. Nach etwas längerer Pause kann ich nur für meinen Teil sagen, dass ich aber auf jeden Fall richtig Bock habe jetzt auch auf unsere kleine skandinavische Runde heute Abend, Jungs. Es ist wieder mal Abend, während wir die Aufnahme machen, wie so häufig. Wie geht's euch denn? Habt ihr denn Bock?
Ja, also es sind ja gerade bewegende Zeiten und da freue ich mich auf ein so schönes Thema wie das heutige. Denn was ja viele nicht wissen können, ist, dass der skandinavische Film ja in unserer Filmclub-Geschichte eine ganz große Rolle einnimmt. Wir haben ja vor, lass mich nicht lügen, 5 Jahre ist das hier, 4 Jahre, wo wir unseren großen Skandinavien-Abend gemacht haben bei mir.
Ach ja, ach du Scheiße, ja, ich habe gerade schon gedacht,
legendär,
hä? Ja,
der
das legendär. Stimmt. Heftig, ja.
Wobei,
das
waren ja keine dänischen Filme, sondern ein schwedischer namens Trollhunter. Große Empfehlung. Und ein norwegischer, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Chrissy, du weißt den doch noch, ne?
Ich weiß den auch noch. Das war nämlich Devil's Island, war das aus Norwegen, richtig.
Genau. Ja. Beides absolut schöne Filme. Aber um die geht's heute mal nicht. Die können wir vielleicht später nochmal thematisieren. Aber ja, heute möchten wir uns zwei Filmen des dänischen, jetzt Oscar, ist er jetzt Oscar-Preisträger nur seinen Film?
Aber er ist ja auch den Oscar bester Film bekommen ja die Produzenten und er ist ja Produzent, also hat er den gewonnen.
Ja, sehr schön.
Genau. Es geht nämlich um den Oscar bester Film, bester ausländischer Film, Gewinner des letzten Jahres, Der Rausch von Thomas Vinterberg. Ein dänischer Film mit unter anderem Mads Mikkelsen in der Rolle. Ich glaube, man spricht ihn sogar Mads aus. Mads Mikkelsen, wenn ich mich nicht ganz irre.
Oh, das weiß ich nicht.
Wir können auch gerne ihn weiterhin Mads nennen in der deutschen Form. Aber ich meine, Mads ist die richtige Aussprache im Dänischen. Genau, dem werden wir uns heute zuwenden und auch noch einem anderen Film dieses Regisseurs, der schon ein paar Jahre älter ist, aber nicht minder großartig.
Ja, dem kann ich nur zustimmen.
Und zwar Die Jagd aus dem Jahr 2012, ebenfalls mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Genau, über diese beiden Filme werden wir heute reden. Und ich würde sagen, wir können ja einfach mal starten allgemein mit dem dänischen Kino an sich. Habt ihr denn auch noch andere dänische Filme gesehen, außer diesen beiden? Fallen euch da noch andere Beispiele ein?
Ja gut, das klingt jetzt fast, als hätten wir es abgesprochen, aber haben wir nicht, denn einer meiner ganz persönlichen Lieblingsfilme kommt aus Dänemark. Der Film trägt den Titel Unterm Sand, das Versprechen der Freiheit von Martin Zandvliet, tippe ich jetzt mal, dass er so heißt, auch natürlich ein dänischer Regisseur. Ein Film, der direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ansetzt und der behandelt das Schicksal einer Gruppe von sehr, sehr jungen Deutschen, also gerade im späten Teenageralter, manche sind gerade eben erwachsen. Und die müssen, wie gesagt, nach dem Ende des Weltkrieges die dänische Westküste von Minen säubern, die die Wehrmacht nach Besetzung Dänemarks dort gelegt hat, da sie eine alliierte Invasion da vermutet haben und dieser vorbeugen wollten. Ja, und so hat diese kleine Gruppe eben die Aufgabe, wirklich hunderttausende Minen tatsächlich da aus dem Strand zu entfernen, was natürlich eine sehr gefährliche Aufgabe ist. Und im Laufe des Films wachsen sie dann mit ihrem eigentlichen Betreuer, der natürlich erst viel Abneigung gegen die Jungs halt hegt, weil klar, der Hass auf die Deutschen war natürlich damals in Dänemark und auch in vielen anderen Ländern sehr stark vorherrschend. Genau, die nähern sich aber im Laufe des Films an und es wird sehr emotional, aber niemals kitschig. Und es ist wirklich ein Film, der ja natürlich eine sehr, sehr schwierige und harte Thematik beinhaltet, aber trotzdem auch immer ja so eine leichte Hoffnung trotzdem immer auch versprüht und mir zumindest sehr, sehr nahe gegangen ist. Der war damals, als er rauskam, auch für den Oscar bester ausländischer Film nominiert, wenn ich mich nicht irre. Hat den leider nicht gewonnen, aber Unterm Sand ist auf jeden Fall für mich eine absolute Empfehlung. Den gibt's auch bei Amazon zu sehen und ich habe den damals sogar auf YouTube gesehen, also ist jetzt wirklich nicht so bekannt, aber wirklich eine absolute Filmempfehlung von mir.
Ja, danke schon mal dafür.
Sehr nice. Ich erinnere mich auch, glaube ich, dass du schon mal von dem erzählt hast und den
also
schon
der
mal
ist empfohlen wirklich, hast. Der ist wirklich ganz, ganz stark. Ich habe ihn mir schon 3 oder 4 Mal angeguckt. Der ist wirklich super.
Ja, interessant. Aber auch ich habe schon eine Berührung mit dem dänischen Kino gehabt zuvor. Nämlich habe ich vor einigen Jahren, bestimmt schon 3 oder 4 Jahre her, den Film ebenfalls mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle Adams Äpfel gesehen. Das ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein ganz grotesker Film.
Eine schwarze Komödie, Komödie.
Kann man also wirklich sagen. Eine sehr, sehr schwarze Komödie, irgendwie ja auch eine Satire so, oder also wirklich so sehr grotesk, ein groteskes Werk irgendwie, ja, wo ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen will. Aber da spielt eben Mads Mikkelsen einen Pfarrer, der unter anderem mit Leuten arbeitet, die oder arbeiten muss in seiner Gemeinde, die vom dänischen Strafsystem irgendwie zu Sozialstunden verurteilt wurden, so also so Häftlinge rehabilitieren muss und so soziale Dienste ausführen muss mit denen. Ja, und der ist eben sehr vom Pech verfolgt, obwohl er eigentlich immer versucht, nur Gutes in die Welt zu geben. Und ja, ist alles sehr, sehr düster, also sehr schwarzer Humor und so und sehr makaber irgendwie, ja, aber hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und hatte ich das Gefühl, als ich den gesehen habe, dass ich da noch gar nichts Vergleichbares jetzt irgendwie aus einem anderen Land mal gesehen habe, also hat das dänische Kino da in der Hinsicht auch schon einen sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, so.
Ja, also dieser dänische Humor ist auch wirklich was ganz Besonderes. Der ist halt dann sehr, sehr düster und sehr, sehr schwarz und auch sehr makaber, wie du ja auch schon gesagt hast. Aber irgendwie auch trotzdem noch in auf so eine lebensbejahende Weise, dass er dann am Ende trotzdem, also manchmal bleibt dann das Lachen im Halse auf jeden Fall stecken, aber ist es nicht so, dass er komplett hoffnungslos wäre, ne? Anders Thomas Jensen ist der Regisseur übrigens von Adams Äpfel, der hat auch noch einige andere Filme gemacht. Um noch mal ganz kurz was zu Adams Äpfel zu sagen. Es geht ja um einen Neonazi, ne, der richtig von Ulrich Thomsen gespielt wird, der dann eben in diese zu Mads Mikkelsen, der eben diesen Pfarrer spielt und der einen Sohn hat, der meinen Namen trägt, Christopher, in dem Film und der querschnittsgelähmt ist oder so. Also auf jeden Fall
ja,
stark also, beeinträchtigt.
Genau.
Aber Mads Mikkelsen sagt halt immer so die ganze Zeit irgendwie, ja, der hat gar nichts und so und spielt das immer runter und irgendwie die Frau von Mads Mikkelsen in dem Film ist ja auch irgendwie verstorben und da, aber es, also ihm passiert ganz, ganz viel schlechtes Zeug, aber irgendwie ist er trotzdem so positiv und der Film nimmt dann auch noch ganz absurde Wendungen, aber auch wirklich ziemlich herrlich, natürlich von dem Grad des Düsteren in dem Humor, vielleicht nicht für alle was.
Nee, aber es ist schon auch hart an der Schmerzgrenze manchmal, so mit den Dingen, die da passieren, ja.
Aber genau. Auch so ein bisschen was Allegorisches hat der ja, ne? Also sowas biblisch-allegorisches.
Ja.
Ne?
Das kann ich so stehen lassen, ja.
Ja. Von daher, wie heißt denn nochmal dieser in der Bibel? Der Typ, Hiob, der getestet wird.
Hiob,
genau.
Hiob,
ja, genau.
Genau. Daher ja die sprichwörtliche Hiobsbotschaft, ne, der ja immer ein treuer Anhänger Gottes ist, aber dem dann nur ganz viel Schlimmes passiert, aber der dann auch trotzdem nie vom Glauben abfällt und ich meine dann am Ende wird er dafür ganz reich entlohnt und alles wird wieder ihm doppelt und dreifach zurückgezahlt, was er verloren hat praktisch. So ist das irgendwie, ja. Ja, da sind auf jeden Fall einige Parallelen zu dem Film, ja.
Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ja Hiob, also Gott und Satan ja diesen Handel eingehen und Satan sagt ja, selbst der gläubigste Mensch, also der am meisten gottesfürchtig ist, der wird vom Glauben abfallen, wenn ihm viel Schlechtes im Leben passiert. Und dann sagt er halt Gott, ja, Hiob ist der gottesfürchtigste Mensch auf dem Planeten. Und genau, dann geht er diesen Pakt ein.
Ja, genau.
Keine korrekte Aktion von Gott an der
Stelle.
Ja,
ja, nee, das ist gut zu sagen, genau, die wetten ja quasi und der Teufel sagt ja dann so mäßig hier, Hiob ist nur so gottesfürchtig, weil es ihm auch als so gut geht, ne? Mhm. Und dann, genau, durch diese Wette, die beiden ja halt haben, genau, wird erst Hiobs ganzes Vieh abgeschlachtet, dann ja sein Haus und natürlich auch seine ganze Familie und seine ganzen Söhne. Dem wird schon übel mitgespielt, muss man sagen, ne?
Ja, das stimmt. So diese Parallelen gibt es dann eben auch zu diesem Film. Ne? Ja. Und nochmal, um ganz kurz zu Anders Thomas Jensen nochmal was zu sagen, der hat auch noch einige andere Filme gemacht, einige andere dänische Komödien, zum Beispiel der Film Blinkende Lichter, also Flickering Lights heißt der auf Englisch und ich glaube Blinkende Lichter im Dänischen. Genau. Der ist auch ziemlich herrlich, ist auch mit Mads Mikkelsen, aber auch in der ganzen, da spielt er einen Gangster, der, also würde ich mal sagen, einen sehr niedrigen IQ hat und die ganze Zeit so richtig seine Männlichkeit unter Beweis stellen will, auch eine sehr coole Rolle, also mal was ganz anderes. Und wenn man wirklich Mads Mikkelsen mal nochmal mit einem ganz anderen Extrem erleben möchte, dann empfehle ich den Film Dänische Delikatessen. Da spielt er nämlich den schwitzenden Sven, einen Fleischer, der halt, also das sieht ja auch so genial aus, er hat so eine geile Frisur auch in dem Film. Der schwitzende Sven, eben ein Fleischer, dem ein Malheur passiert, der aus Versehen jemanden umbringt und dann entscheidet er sich eben dazu, den halt, also es kommt zu einigen Missgeschicken und am Ende verkauft er halt das Fleisch von dem. Und das wird zum Riesenhit und alle feiern das richtig und finden das total lecker und da muss er natürlich mehr besorgen. Also auch eine sehr schwarze Komödie, aber auch sehr interessant.
Kleine Anmerkung, die ist auch tatsächlich von dem selben Regisseur, von dem gleichen Regisseur, aber auch von demselben, von Anders Thomas Jensen wie Adams Äpfel, lustigerweise.
Das habe ich ja gesagt.
Das scheint, ach so, ja, dann guck mal, habe ich dir so schlecht
ich habe ja gesagt, noch zwei weitere Filme von Anders Thomas Jensen.
Habe ich dir so schlecht zugehört? Okay.
Ja.
Wart ihr denn eigentlich schon mal in Dänemark?
Nee, tatsächlich nicht, nee.
Weil ich muss...
Ich habe es auch noch nicht geschafft, glaube ich, nee.
Ja, weil ich meine, der Weg ist ja echt nicht so weit, aber wie gesagt, sowohl in Unterm Sand als auch in den beiden Thomas Winterberg-Filmen, die wir später besprechen oder gleich besprechen werden, haben dänische Filme auch einfach oft mittendrin immer diese schönen Landschaftsaufnahmen, die man auch problemlos in jedem Dänemark-Werbespot einblenden könnte. Also das ist schon wirklich ein unfassbar schönes Land. Ne?
Ja, dazu, will ich auch gleich gerne noch in der Detailbesprechung drauf eingehen. Da habe ich nämlich auch viel zu sagen.
Ja, dann wollen wir einfach loslegen, oder? Würde ich sagen.
Ich wollte tatsächlich nochmal, bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch mal zwei sehr wichtige dänische Regisseure, eigentlich drei erwähnen, die ihr vielleicht auch gerade nicht auf dem Schirm habt, obwohl ihr sie ganz sicher kennt.
Dann bin ich jetzt sehr gespannt.
Bitte. Also da muss ich
einmal
sagen...
Okay. Ja.
Ich weiß, doch. Ja,
also
ja.
Da habe ich gar keine Ahnung. Ich finde das immer so witzig, wenn Leute so nach Regisseuren fragen und ich kenne die nicht, dann heißt es immer, hey, du bist doch Filmexperte, musst sie doch kennen. Da sage ich immer, ich habe mich selber nie so genannt.
Das tragen immer andere, haben dir diesen Titel auferlegt.
Genau,
die Bürde.
Ja, na gut,
ich
egal.
Ich weiß, einen, auf den du dich
beziehen wirst. Also erstmal ganz kurze Erwähnung nochmal am Rande, um auch historisch da ein bisschen reinzugehen. Karl Theodor Dreyer, ein dänischer Regisseur, der zum Beispiel den Film The Passion of Joan of Arc gemacht hat, ein Stummfilm aus den 20ern, der sehr, sehr einflussreich ist, oder auch Filme wie Das Wort oder auch Tag des Zorns. Sehr einflussreiche Filme aus dem früheren Zeitalter des Films, sag ich mal. Da war der sehr, sehr wichtig. Und die beiden Regisseure, Kai, also wenn du schon einen weißt, dann sag ihn direkt mal.
Ich gehe mal stark davon aus, dass du jetzt Lars von Trier nennen wirst.
Lars von Trier, natürlich auch einer der beiden. Da wäre ich tatsächlich jetzt als zweites drauf gekommen. Okay. Weil den nämlich eine Sache sehr auch tatsächlich stark verbindet mit Thomas Winterberg. Da würde ich dann gleich noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, weiß ich auch, worauf du dich beziehen wirst. Nice.
Ja, also da geht's gleich rum, dann kriegen wir auch die Überleitung hin. Aber nochmal kurz, und ihr habt ihn vergessen, vielleicht hattet ihr auch nicht auf dem Schirm, dass er aus Dänemark ist, aber natürlich Nicolas Winding Refn.
Ach ja, 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 klar, das stimmt. Hast du recht.
Regisseur von Filmen wie Drive oder The Neon Demon.
Ja.
Ach, genau. Das gibt's ja nicht.
Also, oder Valhalla Rising auch mit Mads Mikkelsen wieder in der Hauptrolle.
Der ja auch mit den Pusher-Filmen angefangen hat, die Pusher-Trilogie, in der Mads Mikkelsen auch eine unfassbare Rolle spielt. Also ihr seht, Mads Mikkelsen zieht sich wie ein roter Faden durch die großartigen dänischen Filme der letzten 20 Jahre. Und
also genau. Er ist quasi der dänische Schweighöfer, könnte man sagen.
Ja, das war's dann auch schon wieder mit der neuen Folge Lichtspielhaus. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Mach's gut. Jo, bis dann.
Ciao. Ja, jetzt gut. Müssen wir Podcast beenden.
Nein, das ist gut. Ja, vorbei. Abbrechen. Also nicht nur die Folge, sondern insgesamt.
Jetzt werde ich direkt gecancelt hier. Schade.
Ja. Nee, aber gehen wir nochmal kurz auf Lars von Trier ein, bevor ich dann überleite. Den kennt man vielleicht für Filme wie, ja, was ist am bekanntesten von dem? Antichrist vielleicht, Nymphomaniac, Dancer in the Dark.
Melancholia.
Genau. Den ich großartig finde. Aber das natürlich auch einige Filme, die er dann schon außerhalb Dänemarks gedreht hat. Tatsächlich ja aber damit angefangen hat, Filme zu machen nach, du kannst, Kai, du hast ja gerade gesagt, du weißt, wovon ich rede, also du kannst ja dann vielleicht auch mal direkt den Begriff nennen.
Ja, worum jetzt geht's? Muss ich natürlich überlegen, wie es heißt, das Dogma 95 ist das, glaube ich.
Genau.
Ne? Richtlinie, zu der sich mehrere Regisseure zusammen oder übereingekommen sind, bestimmte Regeln, nach denen man Filme zu drehen hätte, praktisch um so einen besonderen, ja, weiß ich gar nicht, ein besonderes Niveau der Kunst zu erhalten einfach. Ich glaube, unter anderem war das sowas wie kein Einsatz von Musik oder so.
Ja.
Ja, genau.
Das, also keine Musik, die jetzt von außen eingespielt wird, also keine emotional manipulierende Musik, dann kein künstliches Licht, keine Spezialeffekte und noch ganz viele andere Dinge, die da beachtet werden müssen für dieses Dogma 95 Manifest, das sie damals geschrieben haben. Und es ging eben um gewisse Richtlinien für Filme, das damals eben unter anderem Lars von Trier und Thomas Winterberg unterzeichnet haben. Ja, Lars von Trier hat dann seinen Film Die Idioten gemacht, der hoch kontrovers ist und meiner Meinung nach auch wirklich moralisch extrem fragwürdig, aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Und Thomas Winterberg hat unter diesem Manifest seinen Film Das Fest gemacht, der auch wirklich großartig ist und der auch zu empfehlen ist, den wir eigentlich auch heute noch besprechen wollten. Aber wir haben es leider nicht mehr geschafft, den anzusehen gemeinsam. Deswegen aber von mir nochmal eine große Empfehlung auch für den Film Das Fest von 1998, glaube ich. Genau. Aber beide Regisseure haben sich dann irgendwann davon abgewandt, diesem Manifest zu folgen. Und Thomas Winterberg hat dann eben die Filme gemacht, über die wir jetzt heute reden wollen. Und damit übergebe ich das Wort erstmal.
Ja, ich finde nämlich dieses Manifest, das merkst du auch in den späteren Werken, weil ich finde diese dänischen Filme, die haben so eine, also auch wenn natürlich sie nicht mehr exakt dieses Manifest befolgen, aber die haben so eine ganz, ganz schöne Nüchternheit. Also die sind nicht überdreht, die wirken einfach dadurch so, die wirken so schön nüchtern. Also gut, der Rausch natürlich, ne, kleines Wortspiel, aber die wirken einfach so echt, weil die nicht überdreht sind, nicht überladen, die sind so clean und wirken einfach so real. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man merkt einfach, dass sie wirklich versuchen, nicht irgendwie, ne? Das, die Filme so zu überdrehen, das ist schwer zu schreiben, aber man merkt auf jeden Fall, finde ich, die Einflüsse von diesem Manifest, merkt man auch in den Werken, auch wo sie trotzdem natürlich Musik benutzen und ähnliches, aber ja, ich finde diesen ja, Realismus ist übertrieben, aber die sind so erdig, so kernig, es ist einfach schön anzusehen, es ist schwer zu beschreiben, man muss es selber gesehen haben, finde ich.
Ja, also finde ich treffend formuliert und tatsächlich hat ja auch Thomas Winterberg dann noch in den Filmen, die wir heute besprechen müssen. Und es sind in einem Film auch noch einige von den ja, technischen Feinheiten angewandt, die auch in den Dogma-Filmen vorkamen. Können wir ja dann gleich
ja, zu sprechen kommen. Das fände ich jetzt auch spannend, dann, wenn du das nochmal ausführen könntest gleich, welche das im Detail sind.
Das können wir gerne machen. Aber wollen wir denn direkt mit dem neuen Film anfangen, mit der Rausch,
ja, auf
der
jeden Fall
auch noch in den Kinos läuft? Okay, und dann stellen wir die Jagd hinten an.
Sehr gerne.
Ja gut. Kai, dann sag doch mal, worum geht es denn in der Rausch?
Vorab würde ich erstmal noch gerne sagen, dass wir ja auch für den Film der Rausch nochmal im Kino waren. Tatsächlich, also wirklich uns physisch ins Kino begeben haben. Und dass ich das eine sehr nice Erfahrung fand und sehr, ja, wie auch schon letztes Mal bei
Judas and the Black Messiah.
Wie heißt er jetzt? Aber ich wollte Judah sagen, aber es heißt Judas, ne?
Ja, richtig, ja, das, ja. Den hattest du auch schon beim letzten Mal gemacht, den Film.
Oh
aber
nein.
Rausgeschnitten.
Oh ja, nein. Hervorragend, genau. Auf jeden Fall, wie auch schon beim letzten Mal bei Judas and the Black Messiah. Ich finde, das ist einfach wirklich ein anderes Erlebnis dann nochmal. Dann gerade einen Film, den man nicht kennt, also einen neuen Film einfach im Kino anzugucken, ja, finde ich herrlich.
Das, da muss ich wirklich ganz kurz reingrätschen. Der lief mittlerweile jetzt auch auf Sky, Judas and the Black Messiah. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen mitgeguckt, meine Eltern haben mir halt geschaut und immer noch ein guter Film, aber auf dem Fernseher verliert er natürlich auch so ein bisschen seine Strahlkraft, wie es natürlich bei vielen Filmen so ist. Aber natürlich liegt es einfach daran, dass man ja, wenn man im Kino ist, sich ja wirklich nur auf den Film konzentriert. Wir hatten das Thema ja mal in einer ganz frühen Folge, dass man, wenn man zu Hause einen Film guckt, oft, oder natürlich nicht immer, aber dass man sich schnell mal vom Handy oder so ablenken lässt. Aber dieses wirklich, sich wirklich auf diesen Film komplett einzulassen und einfach nur diesen Film auf sich wirken zu lassen, das gelingt natürlich im Kino so gut wie an keinem anderen Ort, ne?
Ja. Man könnte sagen, er ist dann deutlich immersiver, ne?
Ja, zweifelsohne. Das könnte man glatt so sagen. Ja, sehr treffend formuliert auf jeden Fall.
Ja. Und Immersion ist ja auch ein wichtiger Punkt genau bei diesem Film, weil man sich ja auch genauso fühlen soll wie die Charaktere im Film.
Sehr ja. Richtig, sehr richtig,
und auch,
genau.
Und auch die Rundum-Beschallung ist ja meistens 360 Grad, so ein bisschen in den moderneren Kinos, auch natürlich ein großer Faktor.
Hm. Ja. Aber, Kai,
wir kommen mal zurück zum Film Der Rausch, genau. In Der Rausch geht es um eine Gruppe von Freunden rund um die Hauptfigur, den Geschichtslehrer Martin. Und diese Freunde sind alle Lehrer an einer weiterführenden Schule in Dänemark und führen alle ein sehr, ich sag mal, gut bürgerliches, beschauliches Leben, mehr oder weniger. Aber man merkt eben sofort in diesem Freundeskreis, dass die alle ihre eigenen privaten Probleme haben. Ja, auch alles so, ich sag mal, so typische Midlife-Crisis-Erscheinungen, ne? Streit in der Beziehung irgendwie, ein entfremdetes Verhältnis zu den Partnern oder zu den Kindern. Und ja, als die dann den 40. Geburtstag, glaube ich, eines der Freunde feiern, kommen die auf die Idee, sich aufgrund der These eines norwegischen Psychiaters und Philosophen ein kleines Experiment einzugehen, sage ich mal. Nämlich hat dieser Psychiater die Hypothese aufgestellt, und das ist auch tatsächlich wahr, also man kann es nachlesen, ich glaube, in einem Zeitungsartikel hat er das veröffentlicht, dass der Mensch grundsätzlich sich in seinem Leben im Alltag bewegt und auf die Welt gekommen ist mit 0,5 Promille Blutalkohol zu wenig. Und dass, wenn der Mensch einen konstanten Blutalkoholwert von 0,5 Promille, nicht drüber und nicht drunter, im Alltag erhalten könnte, die positiven Effekte des Alkohols eben den Alltag erleichtern machen würden. Also, dass man sich selbstbewusster verhalten würde, dass die Dinge mehr Spaß machen, ohne schweren Kater zu haben, so praktisch. Natürlich hat dieser Psychiater und Philosoph das nicht ohne Warnung gesagt, weil es ist natürlich absolut nicht realistisch, dauerhaft einen Blutalkoholpegel von 0,5 Promille zu halten, ohne dass das Ganze aus dem Ruder läuft. Ich denke, da sind wir uns alle schon im Vorhinein drüber bewusst. So sind die Freunde das natürlich auch. Aber wie gesagt, weil die eben ja sich alle so ein bisschen verrannt haben und jeder in seiner eigenen Krise steckt, entscheiden die sich eben, das als kleines Experiment durchzuführen, auch im Alltag, also tagsüber zu trinken. Sie legen dann auch sehr spezifische Regeln fest, denen sie folgen wollen, damit eben das Ganze nicht aus dem Ruder läuft und das ein seriöses Selbstexperiment darstellt für die, und wollen es dann auch ganz eifrig dokumentieren, immer so tagebuchmäßig. Und dann geht's halt los, dass dass sie langsam betrunken auf der Arbeit sind oder angetrunken auf der Arbeit sind. Ja, und die Dinge so ihren Lauf nehmen. Vielleicht soweit erstmal.
Ja, ich kann nicht einschätzen,
wann wir jetzt in Spoiler-Territory gehen. Aber vielleicht als Prämisse des Films, um die Handlung so ein bisschen anzuschneiden, denke ich, ist das ein ganz guter Überblick.
Ich finde es so auch ziemlich gut, weil bei diesem Film und bei vielen skandinavischen Filmen allgemein, finde ich, ist eines der schönsten Dinge, dass sie extrem unvorhersehbar sind. Also wenn man jetzt diese Beschreibung von dir hört, könnte man ja denken, okay, das ist der neue Til Schweiger-Film. Von der Grundprämisse klingt das so. Aber ja, die Art und Weise, was dann im Film passiert, ist natürlich so überraschend und berauschend im wahrsten Sinne des Wortes, dass man das eigentlich gar nicht vorwegnehmen möchte und auch gar nicht richtig kann, finde ich.
Genau. Ja. Wir können ja, bevor wir dann in die Spoiler-Richtung gehen, können wir ja für alle unsere Hörer, die diesen Film jetzt gerne noch ungespoilert sehen wollen, schon mal vorher eine kleine Wertung abgeben, damit die Leute vielleicht von dieser Wertung schon angespornt sind, sich den Film anzugucken, dann wiederkommen und dann den Rest hier noch hören, wie wir dann noch über diesen Film reden. Sollen wir das einfach mal so
machen? Aber wir machen keine großen Spoiler, würde ich sagen, oder? Also.
Ja, jetzt noch nicht, aber gleich reden wir schon im Detail darüber, würde ich sagen.
Echt?
Würde ich auch sagen. Haben wir ja auch bisher immer so gehandhabt eigentlich.
Ja, genau. Ja, gut.
Gut. Ja, Moritz, möchtest du mal anfangen?
Ja, das kann ich sehr gerne tun. Der Film, wie ich gerade schon gesagt habe, nimmt eine ungeheure Fahrt auf und ist dabei immer unvorhersehbar. Wie ich schon vorhin angeschnitten haben, vorhin ist dieser Humor, dieser dänische, ja sehr fein, der sitzt wirklich immer, ist gut eingesetzt, es wird aber alles nie lächerlich gemacht, und der Film hat wirklich diese gute Fähigkeit, dass diese witzigen Momente dann aber auch irgendwann umschlagen in eine ganz andere Richtung, was auch daran liegt, dass natürlich die Schauspieler wirklich, also die vier Hauptpersonen, die vier Lehrer, wirklich durchweg alle wirklich überragend gespielt sind, also komplett stark. Der Film hat natürlich trotzdem auch eine leicht nachdenkliche Note natürlich am Ende hinterlassen, ohne natürlich wieder zu spoilern, aber ja, auf jeden Fall kann man dem Film eine wirklich uneingeschränkte Schauempfehlung aussprechen. Und machen wir 10er-Skala? Ja, ne?
Mhm.
Dann würde ich auf jeden Fall satte 9 von 10 Punkten geben. Eine absolute Schauempfehlung. Ein wirklicher Pflichtfilm, kann man sagen.
Ja, danke für die Ausführung. Ich würde einfach mal weitermachen.
Jo.
Ich würde mich da punktetechnisch auf jeden Fall anschließen. Ich würde dem auch 9 von 10 möglichen Punkten geben. Aber auch gute 9 Punkte.
Ja, sehr gute.
Weil der Film halt wirklich einfach alles, was er machen möchte und was die Themen, die er abdecken möchte, denkt er halt zu 100% ab und auch mit einer, ich sag mal, Intensivität und einer Aussagekraft und einer flächendeckenden Analyse von ganz vielen gesellschaftlichen Strukturen und Phänomenen, wie man das oder wie ich das persönlich vorher noch nicht gesehen habe. Und deswegen ein ganz einzigartiger Film, der eben durch seine ja auch berauschende Wirkung einen erstmal sehr, sehr gut mitziehen kann, wodurch der auch unterhaltsam ist, wodurch der auch lustig ist, aber wodurch einem auch häufig das Lachen im Halse stecken bleibt, weil man sich eben auch selber ein bisschen entlarvt dadurch. Und der Film ist sehr entlarvend und der Film sagt sehr, sehr viel aus, nicht nur über den Alkoholkonsum, sondern halt auch über die menschliche Existenz und den menschlichen Struggle, sag ich mal, des Lebens, ja, und Von daher, und auch sehr viel über Dinge wie die Midlife Crisis zum Beispiel, wie man da versucht, mit klarzukommen, mit dem Wissen, dass unsere Existenz sinnlos ist und auch irgendwann endet. Und ja, er ist sehr philosophisch, er ist sehr unterhaltsam, er ist, wie Maurits auch schon gesagt hat, großartig gespielt und auch wirklich, wirklich fantastisch gedreht von den Aufnahmen, von den Kamerafahrten, ja. Auch wie er immer wieder den betrunkenen Zustand einfängt, in dem dann eben die Kamera auch etwas, also in dem normalen Szenen eher statisch ist und sich langsam bewegt und im betrunkenen Zustand dann immer stärker. Ist einfach großartig, deswegen schließe ich mich den 9 Punkten an und ich würde sagen, es ist bisher der beste Film der 2020er Jahre. Wir haben zwar erst den 16.08.2021 gerade, also es könnte noch einiges kommen, aber für mich bisher der beste Film der, ja, 29er.
Das ist schon mal ein starkes Urteil, würde ich sagen. Vor allem, da du ja jetzt auch schon, obwohl das Jahrzehnt noch so jung ist, durchaus auch einige hochkarätige schon gesehen hast, ne?
Ja, aber es sind natürlich auch einige Filme verschoben worden.
Ja, das stimmt. Ne? Das ist auch
richtig. Die eigentlich jetzt letztes oder dieses Jahr laufen sollen. Aber will ich jetzt auch nicht mit irgendwie mit schmälern, die Aussage. Also er wird auch noch, es vermutlich, andere Filme werden es sehr schwer haben, ihm diesen Platz noch wegzunehmen in den nächsten, ja, 8 Jahren und 4 Monaten.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich da grundsätzlich eurem Urteil anschließen erstmal. Ich finde es jetzt super schwierig. Diese Punktevergabe ist ja auch ein bisschen immer einfach eine Sache der persönlichen Präferenz so.
Ja, logisch.
Also das ist ja bis zu einem gewissen Grad nur objektiv. Deswegen fand ich das dieses Mal besonders schwierig, den einzuteilen auf unserer klassischen Punkteskala, weil irgendwie, da ich so gar keinen Vergleichsfilm habe praktisch, also bei so Franchise-Filmen, so wie bei Wonder Woman zum Beispiel oder anderen Filmen jetzt, die so in ein ähnliches Genre fallen, bei so Gangsterfilmen, finde ich das immer ein bisschen leichter, das so einzuordnen. Aber weil der jetzt für mich wirklich so standalone war in der Art, wie mit der Thematik umgegangen wurde und auch mit diesem ganzen Setting, also mit diesem dänischen Mittelstand-Setting so, fiel mir das sehr schwer. Aber euren Aussagen zum Film habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich gehe auch auf jeden Fall auf die 9 von 10 Punkte, das ist ganz klar, weil, ja, der Film hat mich grandios unterhalten. Zum einen in der Art, wie lustig das dann auch teilweise war und wie sehr man sich dann auch positiv mitgenommen gefühlt hat als Zuschauer von den Alkoholrausch-Szenen. Aber dann natürlich auch, hat der Film mich auch erschrocken und irgendwie dann wachgerüttelt auch, in den Momenten, über die wir ja jetzt gleich sicherlich noch sprechen werden. Und von daher, ich hatte auch gar nicht den Moment oder vielleicht ganz wenige Augenblicke nur, aber eigentlich so im Großen und Ganzen gar nicht, wo ich wirklich mal gedacht habe, oh, das hätte ich jetzt aber, also das habe ich jetzt irgendwie nicht gut empfunden oder das hätte ich jetzt anders gemacht oder anders gelöst im Film, das hatte ich echt so gar nicht. Und was ich auch nochmal besonders hervorheben möchte, ist einfach, und da werdet ihr mir auch zustimmen, weil das ja auch jetzt in unserem Privatleben schon ein bisschen Einzug gehalten hat, was für ein geiler Soundtrack einfach. Also was für einen nicen Titelsong der Film einfach hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, finde ich wirklich richtig stark. So, ich finde, also der spiegelt einfach so die Stimmung des Films perfekt wider. Und ja, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben irgendwie, genau. Aber ansonsten, habt ihr auch alles gesagt, richtig, richtig starker Film. Tolle Schauerfahrung und einfach absolute Weiterempfehlung auch, sich den anzugucken. Auch, finde ich, für alle Filminteressierten, also würde ich jetzt gar nicht so sagen, ja, den würde ich einfach der breiten Masse auch empfehlen, so.
Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt kein Kennerfilm, wo man...
Nee, gar nicht, genau.
Also absolut nicht, ja. Auf jeden Fall...
Obwohl es trotzdem ein Film ist, den man ja mit offenen Augen sehen sollte, ne? Also, natürlich...
Das wird wow. Ausgedrückt. Das wäre von Vorteil. Gott. Ja, das stimmt.
Ist vielleicht blöd ausgedrückt, aber nein, ich meine natürlich damit, dass man sich den einfach nicht nur, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade selber verkatert ist oder den so im Hintergrund anmacht oder so und sich dann denkt, ja, ich lasse mich jetzt mal ein bisschen berieseln davon, kann vielleicht auch teilweise funktionieren.
Geht aber auch, ich glaube schon.
Es ist aber auch trotzdem, finde ich, ein Film, über den man nachdenken sollte und den man sich dann eben auch ja, mit Konzentration ansehen sollte.
Der hat vor allem verdient, dass man sich wirklich auf den einlässt. Ne? Das hat er wirklich verdient.
Genau.
Ja, ja genau, das finde ich auch. Ja. Also den kann man auf jeden Fall mit verstopfter Nase gucken, aber schon mit offenen Augen. Das wäre schon empfehlenswert.
Das stimmt,
ja, das ist dann jetzt vielleicht wieder eine Stelle fürs Schnittbrett. Wir werden sehen.
Nee, nee, ist okay. Das nehmen wir mit.
Das lassen wir drin.
Ja, hervorragend. Das freut mich doch mal. Okay,
das
yo.
Das freut dich, Dogma.
Ja. Okay, das muss raus. Spaß.
Das muss raus, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch ins Spoiler-Territory. Ich kann es kaum erwarten, jetzt auch mal.
Ich werde aber auf jeden Fall in die Beschreibung dann die Sequenzen reinschreiben, die Spoiler-Territory sind auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, finde ich.
Ach, da 36 Minuten haben wir jetzt, falls du es dir notieren möchtest.
Ja, beim Probehören. Ne?
Okay. Also, ja, dann würde ich sagen, ich würde jetzt einfach mal damit anfangen, ein bisschen die Handlung dann weiter zu beschreiben. Für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, trotzdem weiterhören möchten, die Spoiler nicht jucken, so wie Wolfgang M. Schmidt es ja auch mal in einem seiner Videos uns gezeigt hat, dass man keine Angst vor Spoilern haben sollte. Wenn Leute dieser Philosophie folgen, dann erzähle ich erstmal weiter, wie das dann abläuft. Ja, natürlich geht dieses Experiment nicht ganz so gut. Am Anfang ist es so, dass die Lehrer besonders eigentlich alle kann man sagen, sehr beflügelt sind davon und das auch im gewissen Maße genießen und das auch ihr Selbstbewusstsein aufwertet und sie kommen viel besser im Unterricht klar, im Alltag und sind auch irgendwie viel beliebter auf einmal unter ihren Schülern. Genau, und dann entscheiden sie sich irgendwann dazu, dass es noch mehr Potenzial hätte und geben dann noch mal ein bisschen mehr Gas. Und dann kommt es quasi zu der ersten Szene, wo es dann eskaliert, in der sie dann probieren, den maximalen Alkoholpegel zu erreichen. Genau, und so nimmt das alles seinen Lauf. Aber das Interessante ist dabei, ich habe, muss ich sagen, den gestern auch noch mal gesehen. Und das Interessante ist dabei, dass trotzdem die ganze Zeit nebenbei auch die privaten Geschichten von denen weiterhin erzählt werden, auch die privaten Tragödien und auch vor allem die Geschichte vom Hauptcharakter Martin, der ja von Mads Mikkelsen gespielt wird, wird halt weiterhin dabei erzählt. Also beispielsweise der Streit mit seiner Frau und die Distanziertheit von seinen Kindern, die kommt dann halt auch nochmal in den Dialog raus, nachdem er dann eben diesen Absturz hatte. Das hat dann gar nicht so viel mit dem Absturz an sich zu tun, sondern erzählt einfach nur seine Geschichte weiter. Also es ist nicht so, dass in dem Falle der Alkohol so zu 100% verurteilt wird. Es ist eigentlich eher so, dass ja, die persönlichen Probleme, die nebenbei aufgezeigt werden, zeigen, warum diese Lehrer sich dazu entschieden haben, das zu machen und warum sie sich darauf einlassen. Das ist mir gestern nochmal besonders großartig aufgefallen. Genau. Ja, wollt ihr mal erzählen, wie es dann weitergeht?
Ich hätte erst noch mal eine Zwischenfrage an dich, Chris, nämlich wie würdest du denn jetzt nach deinem ersten Rewatch schon den Film beschreiben? Also wie hat sich das für dich verändert, das Erlebnis, oder?
Es hat sich dadurch verändert, dass es nicht ganz so immersiv war, weil das gestern eben im Outdoor-Kino war und eben nicht im komplett dunklen Kinosaal. Was trotzdem sehr schön war auf jeden Fall, aber natürlich hatte man mehr um sich herum, es war ein bisschen heller, man konnte mehr sehen und so und deswegen war es nicht so ganz, dass ich dieses Gefühl hatte wie nach dem ersten Sehen, wo Kai und ich uns ja auf jeden Fall so gefühlt haben, dass man sich selber ein bisschen betrunken gefühlt hat, weil der Film einen so da mitreißt.
Absolut, ehrlich.
Ja, und das sollte man dann vielleicht dann auch in einem dunklen Raum komplett sich darauf konzentriert sehen, um das zu erzeugen. Aber ich muss sagen, was mir wirklich krass aufgefallen ist, ist, dass ich jede einzelne Szene, ich konnte mich noch an jede einzelne Szene erinnern. Ich wusste direkt, jetzt kommt die Szene, jetzt kommt die Szene,
ach,
jetzt kommt
nicht.
Die Szene.
Ohne Scheiß?
Ja. Mhm. Konnte sich an jede einzelne Szene, konnte ich mich noch erinnern. Und jede ist auch ein Teil dieses Ganzen gewesen. Ne? Das war auf jeden Fall jetzt mein Eindruck, den ich nochmal verstärkt hatte durch das zweite Sehen. Und ja, ich fand, der hat kein bisschen an seiner Qualität dadurch für mich verloren, auf jeden Fall. Und ich würde ihn auch noch sehr, sehr, sehr oft nochmal gucken.
Okay, ja, das hatte mich jetzt einfach nochmal interessiert, weil ich kenne das von mir häufig, dass es so ist, dass beim zweiten Schauen dann irgendwie was von diesem ersten Hype, sag ich mal, verloren geht. Wobei ich jetzt bei dem Film das auch nicht gedacht hätte, aber genau deswegen hat mich da nochmal deine Einschätzung interessiert.
Ja, man guckt ja dann immer auf andere Details und so und bei Filmen, die, sag ich mal, intelligent geschrieben sind, so bei diesem auf jeden Fall, kann man ja noch so viele Details noch entdecken, Kleinigkeiten. Ich glaube, das der, glaube ich, einen recht hohen Wiederschauwert, würde ich behaupten.
Ja, das sehe ich auch so. Okay, dann gehen wir mal weiter in der Handlung. Ja, wer von euch möchte denn mal, oder soll ich das jetzt einfach nochmal durcherzählen, weil ich ihn jetzt noch so präsent
habe? Ja, du hast es am frischesten, ich bin nicht gut im Nacherzählen von Dingen.
Okay, na gut. Also auf jeden Fall ist es dann so, dass sich Mads Mikkelsen, nachdem er sich anfangs, er sagt ja auch, dass er nicht nur, wenn er den Alkohol trinkt, sondern auch eben abseits davon einfach durch dieses Experiment so viel lebendiger wieder fühlt. Und dann bessert sich auch die Beziehung mit seiner Frau beispielsweise und er ist auch viel mutiger im Beruf und so. Hat dann aber einen Streit und ja, seine Frau beichtet ihm dann eben, dass sie ihn auch betrogen hat. Und daraufhin denkt er sich dann Scheiß drauf, er geht dann wieder zurück zu seinen drei Kumpels und dann schießen sie sich nochmal komplett ab. Und das ist ja dann eigentlich auch der Punkt, ab dem sie dann das Experiment beenden. Zumindest sagen sie, sie wollen das Experiment beenden. Dann ist es aber so, dass kurze Zeit darauf sie dann eine Konferenz haben, weil in der Schule natürlich ihr Alkoholkonsum nicht unentdeckt geblieben ist, was auch sehr interessant ist. Es gibt ja auch eine Szene, in der der Sohn von Martin ihm sagt, aber du trinkst ja schon die ganze Zeit, nachdem er seinen ersten so richtigen Absturz hatte. Und das zeigt ja auch wieder, er hat zwar nicht mitbekommen, dass andere Leute das auch wussten und das auch mitbekommen haben, aber es war halt so und das ist ja auch klar, ne? Und das ist natürlich in der Schule dann auch aufgefallen. Und dann kommt eben Tommy, der, ja, ich würde sagen, Älteste in dem Bunde, oder? Du bist, denke ich mal, der Älteste.
Ich denke, kann man sagen, ja. Ja.
Ja. Der auch ein einsames Leben führt, nachdem seine Frau ihn verlassen hat, mit seinem Hund, der Sportlehrer ist. Der kommt eben nicht so ganz davon weg und kommt halt komplett betrunken dann in die Schule am Tag darauf. Genau.
Und das war im Kino so eine spannende Situation, weil das schon an einem Punkt im Film auftritt, wo die Stimmung grundsätzlich ein bisschen kippt und ein anderer Kinogast fand diese Szene sehr lustig und wir drei saßen dann nur so, oh nein.
Ja. Das ist eben genau dieses Entlarvende, ne?
Ja.
Weil es dann ja auch weitergeht, dass er eben, ja, also man kriegt halt mit, dass er auch schon auf jeden Fall depressive, ja, aber wie nennt man das? Kann man sagen, er ist depressiv, Kai, du bist der Psychologe, du kannst es.
Also ich finde, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich finde, deswegen habe ich das am Anfang in der Einleitung gesagt, es wird ja schon früh etabliert, dass er auf jeden Fall von allen das, unsicherste Umfeld hat, weil er ja keine Familie hat und als Single lebt,
praktisch aber ein Hund,
mit seinem alten Hund in der Wohnung, genau. Aber ja, einfach dadurch, sage ich mal, dieser familiäre Rückhalt nicht da ist und er ja mit Ausnahme gegenüber seinem Hund ja auch keine Verpflichtungen hat, denen er nachkommen muss. Und ich denke, dass das auf jeden Fall da schon Indikatoren sind, ja, für dafür, dass er das eben am schlechtesten wegsteckt oder praktisch am ehesten gefährdet ist, da in eine Sucht zu fallen von all den, von den Hauptfiguren.
Ja. Obwohl man sagen muss, der Musiklehrer hat ja auch keine Familie in dem Sinne, aber ich weiß schon, was du meinst. Genau. Okay. Und dann versuchen halt die drei Freunde ihn weiterhin, die machen sich dann natürlich Sorgen und so. Und in einer Szene dann, in der Martin ihn nochmal besucht, nachdem das schon ein bisschen her ist, sagt er ihm dann, Martin sieht dann halt, dass der Tommy ein ziemlicher Alkoholiker geworden ist und halt die ganze Zeit auch trinken will und so. Und ja, beim Rausgehen sagt er ihm dann halt, das ist es nicht wert und so. Und man merkt schon, ja, okay, er hat schon den Entschluss gefasst, sich das Leben zu nehmen. Das tut er dann auch und gehen dann weiterhin die Geschichten der anderen Lehrer aber auch währenddessen weiter. Der Musiklehrer hat einen Schüler, den er dann dadurch, dass er ihn überredet, eben ein bisschen Alkohol zu trinken während seiner Prüfung, irgendwie durch seine Prüfung bekommt. Martin bekommt seine Schüler auch durch die Prüfung und der Initiator des Ganzen, der auch den Geburtstag am Anfang gefeiert hat, ich weiß jetzt gerade leider den Namen des Charakters nicht mehr, aber der versteht sich dann auch wieder etwas besser mit seiner Frau und seinen Kindern, nachdem er sich mit der auch ziemlich gestritten hatte. Also es läuft eigentlich alles wieder etwas positiver. Und am Ende, als die drei dann auf der Beerdigung von Tommy sind, sehen wir auch, dass auch Martin, nachdem Tommy sich das auch gewünscht hatte bei dem letzten Aufeinandertreffen, wieder mit seiner Frau einigermaßen im Grünen ist und das wieder scheint ganz gut zu gehen. Und was passiert dann? Sie kommen dann auf die Abi-Feier, treffen dort die Abiturienten und trinken dann natürlich wieder Alkohol. Genau, und dann tanzt Mads Mikkelsen herrlich und damit endet der Film. Ja, jetzt habe ich genug erzählt, jetzt könnt ihr ja mal ein bisschen darüber erzählen, was euch so besonders beeindruckt hat an diesem Film.
Ja, also für mich war es wirklich dieser extreme Kontrast der Stimmungen zwischen dem Beginn des Experiments und auch so dem, ja, ich würde schon sagen, es ist über die Hälfte des Films, als alles so im Positiven ist noch und eigentlich die guten Seiten des Konsums überwiegen praktisch, also sie da wirklich auch von diesem Experiment profitieren in ihrem Alltag, ne, wie das auch die Hypothese lautete des norwegischen Psychiaters. Und eben auf der Gegenseite dazu, ab diesem gewissen Wendepunkt einfach, ja, dieser blanke Alkoholismus praktisch und ja auch dann der Verfall praktisch der Familien oder des jeweiligen, keine Ahnung, der Freundeskreis, also wie sich die Kontaktpersonen halt abwenden von denen praktisch. Also meistens waren es ja tatsächlich die Familien, aber wie sie dann es auch eben nicht mehr schaffen, ihren beruflichen Verpflichtungen nachzukommen praktisch und es dann immer mehr Überhand nimmt und ins Negative geht. Da auch insbesondere die Szene, in der der eine Freund, jetzt weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, wie er heißt, ich glaube, es ist Peter oder Nikolai. Der Freund.
Welcher denn?
Ja, der das Haus am Meer hat und die kleinen Kinder hat.
Ja.
Und die Szene, ja, der sich Initiator, ja zu Beginn. Ja.
Der
sich
der ja Geburtstag hat.
Genau, der sich der Geburtstag hat. Ja, dann ist es Nikolai. Okay, Nikolai. Der sich ja zu Beginn des Films beschwert, auch ne, so Midlife-Crisis-mäßig, irgendwie, dass seine Kinder, die noch sehr klein sind, bei ihm ins Bett pinkeln, weil die noch nicht trocken sind praktisch. Und dann dieser ganz, nach diesem totalen Absturzabend, nach diesem totalen Exzess, die nennen es ja, glaube ich, auch, jetzt fällt mir das schon wieder nicht ein, Katharsis, ne, ist, meine ich, der Begriff, der da auch fällt.
Genau.
Genau, das ist ja, also das ist ja praktisch der Gedanke, durch das totale Ausleben eines Gefühls oder eines Zustandes sich dann davon loszusagen. Also, ne, praktisch, wenn ich jetzt die totale Wut ausleben will und dann sage, ich schlag alles kaputt irgendwie in einem Zimmer, so, und mach dann wirklich da gar keine Grenzen mehr, dann würde ich davon ausgehen, dass dann danach die Wut mich verlässt, also von mir ablässt praktisch. Und so machen sie es ja dann auch, um das Experiment zu beenden, symbolisch an diesem letzten Absturzabend, dass sie sagen, heute nochmal komplette Breitseite und dann ist es vorbei. Wie an diesem Abend Nikolai dann selber bei seiner Frau ins Bett pinkelt, weil er einfach so besoffen ist und auch gar nichts mehr checkt. Also das hat mich dann sehr schockiert, einfach dieser Stimmungswechsel. Ja, also das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben aus dem gesamten Film, diese beiden Seiten und wie verschieden das auch einfach war, weil da merkt man ja auch dann einfach, oder habe ich persönlich gemerkt, dieses Tückische des Alkoholkonsums, weil man ja zu Beginn wirklich, und ich denke, das ging uns allen dreien so, da wirklich auch lachend sitzt und auch denkt so, ey, ist ja irgendwie eine gute Stimmung auch. Ja, aber dass das eben ein trügerischer Schein ist einfach.
Ja, ich musste aber ziemlich widersprechen, muss ich sagen.
Okay, dann bin ich ja mal sehr gespannt.
Also erstens ist das nicht der letzte Absturzabend. Es kommt danach noch einer, wo die dann da in dem Haus sind. Also das ist ja der Abend, wo er dann ins Bett pinkelt. Ist ja derselbe Abend, an dem Martin sich dann bei den Nachbarn da ist und danach mit seiner Frau startet. Dann haut er ja erst ab und dann machen die den letzten Abend. Und dann beenden die das. Und das war auch nicht vorsätzlich, das zu beenden. Das haben die dann beendet, weil sie eben gesehen haben, ja, ist vorbei jetzt.
Hey, ich bin ohne Scheiß, ne? Ja. Also du wirst es wahrscheinlich besser im Gedächtnis haben, weil du ihn jetzt neulich, also jetzt wirklich ja kürzlich geguckt hast noch, hatte ich aber einfach voll anders im Kopf. Ich dachte, dieser letzte Abend, wo die das auch mit den Eiskugeln machen, mit diesem ganz kranken Mega-Alkohol-Cocktail, ich dachte tatsächlich...
Ja, das mit den Eiskugeln ist der vorletzte Abend.
Ja, ist ja auch nicht so wichtig.
Okay, ja, ich hatte es, gut, dann hatte ich es einfach anders im Gedächtnis, ja, okay.
Das ist ja der erste Abend, an dem sie so richtig loslegen, sag ich mal. Also eigentlich, das ist ja noch gar nicht so spät im Film, dass das passiert.
Ja, hatte ich schon einfach so im Kopf. Okay, genau, wo willst du mir noch widersprechen?
Ich möchte dir widersprechen, dass ich das gar nicht so finde, dass man das so krass dann merkt, dass die sozialen Gefüge von denen auseinanderbrechen. Das ist halt so, ja, er ist dann komplett besoffen und dann verlässt ihn seine Frau, aber es ist ja nicht von Dauer. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt so super lange ist. Und auch zum Beispiel die Frau von Martin sagt ihm, ja, das ist mir egal, wenn du dich mit deinen Kumpels besäufst. Das ganze Land säuft ja sowieso. Ja. Also ich finde gar nicht, dass es so plakativ ist. Also wie jetzt zum Beispiel in einem normalen, weiß ich nicht, Anti-Drogen-Film oder so. Das ist eigentlich, ich finde, da tust du dem Film ein bisschen Unrecht, weil ich finde, der ist genau da viel, viel intelligenter.
Ja, da wollte ich genau auch einhaken, dass ja die Beziehung von Mads Mikkelsen und seiner Frau ja auch ohne Alkohol genauso am Scheitern ist. Und es ja diese schöne Szene gibt im Zelt, wo sie, wo Mads Mikkelsen vor lauter Lebensfreude ihr nochmal sehr, sehr nahe kommt. Und man denkt dann, wie in der deutschen Standardkomödie, wäre es jetzt so, jetzt wäre alles wieder gut. Aber sie sagt dann so sinngemäß, okay, es war richtig schön, aber es ist eigentlich ein bisschen zu spät so dafür. Und das war einfach einer dieser Momente, die einfach für mich persönlich nicht vorhersehbar waren, aber auch so getroffen haben, weil man halt wirklich, weil es auch einfach so stark gespielt ist und du wirklich halt spürst, dass zwischen den beiden einfach einiges total im Argen liegt, obwohl da auf jeden Fall mal eine starke Liebe halt war, das spürst du halt wirklich. Das wirklich ist einer der stärksten Aspekte des Films. Und was ich auch super stark fand vom Film, was auch schon gerade so ein bisschen bei euch angeklungen ist, ist, dass das ist jetzt kein Anti-Alkohol-Film. Also der Film zeigt natürlich die schlechten Seiten von Alkohol, aber er zeigt auch, okay, mit Alkohol kannst du auch einen schönen Abend haben. Und so gesehen ist der ganze Film eigentlich wie, wenn du richtig saufen gehst, weil erst ist es so richtig nice und du hast einfach Spaß damit. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du eigentlich so denkst, ja, okay, also so die zweite Hälfte oder das letzte Drittel des Films ist ja auch so ein bisschen wie eine Katerstimmung. So gesehen ist der ganze Film ja quasi so eine Allegorie zum Alkoholkonsum. Also das hat der Film ganz schön gemacht. So er verherrlicht jetzt Alkohol nicht. Er zeigt halt, okay, man kann damit schöne Momente haben, aber es kann auch richtig scheiße sein. So. Und genau so ist es ja auch am Ende des Tages. Ne? Habe ich gehört. Ich weiß ja nicht, wie es ist.
Ja, auf jeden Fall, aber wirklich auch schöne Formulierung, die du ja jetzt nochmal eingebracht hast, oder schönes,
finde ich,
ein schönes Bild mit dieser Allegorie, dass es also wie so ein Abend des Alkoholkonsums auch ist irgendwie, das stimmt, also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, welches Bild du da zeichnest. Ich möchte aber jetzt nochmal auf Christopher reagieren, weil ich habe ja gar nicht, also ich wollte ja gar nicht sagen, dass der Film das so plakativ oder so typisch darstellt, dass mich das nicht überrascht hat. Das ist ja völlig intelligent dargestellt, aber ich habe ja nur gesagt, dass ich trotzdem diese Kontraste so scharf empfunden habe praktisch. Also natürlich passiert das schleichend und so und es ist ja nicht so in die Fresse mäßig, aber also, ja, ich weiß gar nicht eigentlich, was du kritisiert hast an meiner Aussage.
Nee, ich fand, das hatte so den Eindruck jetzt gemacht, als würdest du jetzt sagen, der Film handelt das halt so ab, auch am Anfang ist das lustig, aber dann wird gezeigt, oh, Alkohol ist schlecht, aber so ist es ja gar nicht. Aber so hat
nein, so ist es angehört. Nicht. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Also es ist natürlich ein sehr deswegen ist der Film ja auch so gut, weil es so subtil ist und so organisch passiert, dieser Prozess. Das macht es ja auch so nachvollziehbar irgendwie. Das wäre ja dann also sehr plump irgendwie. Das kennt man ja dann auch so Anti-Drogen-Kampagnen oder so. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass mich ja das dann trotzdem wieder, das zu sehen, ja, trotzdem einfach sehr erschrocken hat oder sehr, sehr mir eindrücklich im Kopf geblieben ist. So, das wollte ich nur sagen.
Ja, und bei Anti-Drogen-Kampagnen auch sehr interessant. Da wird ja auch nicht ergründet, warum die Leute, das ist ja auch das, was vielleicht da auch häufiger kritisiert wird, warum die Leute zu den Drogen greifen. Das ist ja nicht, also es passiert ja nicht einfach so. Und der Film, also der Rausch, ergründet, finde ich, perfekt, warum die westliche Gesellschaft so sehr mit dem Alkohol verbunden ist und eben warum so viel Alkohol konsumiert wird in sämtlichen Facetten und warum der Mensch auch schon so lange Alkohol konsumiert. Und das, finde ich, ergründet der Film wirklich ja, großartig und wie kein anderer Film, den ich bisher gesehen habe.
Ja,
und eben auch im vollen Umfang.
Ja, da kann ich dir auch absolut zustimmen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen und ich erinnere mich auch, dass wir unmittelbar nach unserem Kinobesuch das ja auch schon besprochen haben, dass einem da wirklich so vor Augen geführt wird einfach nochmal, ne, und ohne plakativ zu sein, aber dass man es da so aus der Beobachterperspektive dann einfach nochmal sieht, wie durchsetzt die ganze Kultur und das ganze soziale Miteinander in der Gesellschaft einfach von Alkoholkonsum ist. Also wie auch jeder Anlass hinreichend ist, um Alkohol zu trinken. So, das fand ich also, genau, da gehe ich absolut mit deiner Aussage.
Ja, der ist wirklich immer dabei, wenn man irgendwas feiern will, wenn man auf irgendwas anstürzt oder so.
Ja, aber selbst wenn man einen traurigen Anlass hat, dann ja auch. Man kann sich das immer so, so biegen eigentlich. Du kannst es immer begründen irgendwie, warum es jetzt adäquat ist, sozial. Und dann ist es ja auch sozial akzeptiert, weil es so kulturell verwurzelt ist. Ja, du kannst eigentlich zu jedem Anlass das irgendwie begründen, so.
Du kannst das wirklich ganz leicht immer einfach, ja, wie gesagt, du schon einfach immer begründen. Zum Beispiel hier, ich bin ja Schalke-Fan und die sind jetzt ja abgestiegen, wie man ja weiß, und die spielen jetzt sonntags zum Beispiel oder samstags um 13.30 Uhr, weißt du, wo ich nie trinken würde, aber wenn Schalke spielt, mache ich mir ein Bier auf. Das ist für mich einfach ein Ritual, und wenn Schalke ein Tor schießt, dann trinke ich einen kurzen. So, das würde ich ja Samstag um 2 Uhr normalerweise niemals machen, aber jetzt ist es halt so, weißt du. Das kann man sich immer ganz leicht damit sozusagen rechtfertigen.
Ja, passiert ja Gott sei Dank nicht so oft, von daher.
Ja, wir haben schon 5 Tore in 3 Spielen geschossen, also.
Okay, egal, kein Themenwechsel.
Das war's dann auch wieder mit Lichtspiel aus der Sport-Podcast. Du seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Ich trinke auch bei Doppeltor, muss ich dazu sagen. Also so ist es nicht.
Ja, aber da habe ich auch tatsächlich gestern dann bei meiner zweiten Sichtung nochmal drauf geachtet. Und es ist wirklich, also in diesem Film wird wirklich jede einzelne Situation, in der man irgendwie Alkohol trinkt, wird gezeigt. Wir sehen auch, das sagt ja zum Beispiel auch der Junge in der Klasse von Martin, sagt ja auch, der fragt ihn ja, und wie viel Alkohol trinkst du so? Und dann sagt er ja irgendwie Donnerstags, Freitags und Samstags oder so, Sonntags ein bisschen und Mittwochs, wenn Champions League ist, so, ne? Mhm. Und das wird da erstmal gezeigt. Dann haben wir eine Szene, die mir auch beim ersten Mal gar nicht so krass aufgefallen ist, aber beim zweiten Mal schon, als sich Martin einfach mit seiner Annika, heißt sie ja, seine Frau trifft,
richtig,
um darüber zu sprechen, wie die jetzt weitermachen wollen und so, nachdem sie sich getrennt haben, trinkt sie ja dann auch, sie bestellt ja erstmal ein Glas Wein.
Ja, richtig, ja, das stimmt auch.
Genau,
das stimmt auch,
also, also da, weil es eine schwierige Situation für sie ist, dann bestellt sie sich ein Glas Wein. Andere Situation, wo der Junge die Prüfungsangst hat, um sich die Angst zu nehmen, trinkt er dann halt eben auch Alkohol. Andere Situation, wo Tommy, nachdem Tommy dann verstorben ist, stoßen sie auf ihn an, trinken auch wieder Alkohol. Andere Situation, wo die Jugendlichen zusammensitzen und dann feiern, ihr Abitur trinken sie, auch wieder Alkohol. So, ne? Es ist alles drin. So. Jede einzelne Situation in der Gesellschaft, in der man irgendwie Alkohol trinkt oder in der es anerkannt ist, Alkohol zu trinken, ist dabei. Und wenn man sich das so als Großes und Ganzes vor Augen fasst, ist das halt schon, es ist schon heftig.
Ja, absolut, ja, genau.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, gut. Wollt ihr noch was hinzufügen?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, was man über den Film sagen kann auf die Schnelle.
Ja, ich denke, ich habe auch nichts mehr zuzufügen. Ja. Also ich glaube, wir haben wirklich die wichtigsten Punkte jetzt, die für uns wichtig waren, am Film benannt. Haben wir unsere Einschätzung zum Film abgegeben und
die Uhr tickt insofern, ja auch, ne?
Ja.
Dann würde ich zum Ende unserer Diskussion über Der Rausch nochmal auf zwei Dinge eingehen. Es geht ja dann auch um den, der eben oft behandelt wird in dem Film, den Søren Kierkegaard. Das war ein dänischer Philosoph, der wird ja am Anfang des Films, wird ja direkt ein Zitat eingeblendet. Was ist das Leben? Ein Traum. Was ist die Liebe? Der Inhalt des Traums. Das ist ja das, was am Anfang da sagt er, was ist die Jugend? Ein Traum, ne?
Richtig, ich meine auf falsch wiedergegeben. Ich bin mir ja relativ sicher auch, ja.
Ja, okay, was ist die Jugend? Okay, aber worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist, dass der Junge, der dann in der Prüfung ist, der ja dann auch von dem guten Herrn, ja, wie heißt der, Peter, ne? Der Charakter.
Welchen meinst du denn?
Dem jungen Alkohol gibt, der in der Prüfung sitzt.
Ich glaube, das ist, glaube ich, Peter. Ja, richtig.
Ja, okay. Der wird ja auch dann, die Prüfung geht ja um Søren Kierkegaard, um diesen Philosophen, von dem das Zitat am Anfang ist.
Ah ja, richtig, das stimmt, ja.
Und das ist für mich auch eine Schlüsselszene des Films, weil er sagt ja dann, das, was er sagt, kann man ja perfekt auf den Film anwenden.
Ja, klar.
Er sagt ja dann, der Mensch muss sich, Søren Kierkegaard sagt, der Mensch muss sich als fehlerhaft anerkennen, damit er das Leben überhaupt genießen kann.
Ja.
Und das ist ja genau das, was Martin dann am Ende tut.
Führ das gerne nochmal weiter aus.
Ja, so am Ende des Films ist es ja so, dass Martin, nachdem er eben die Nachricht von seiner Frau dann auch bekommen hat, man sieht dann ja immer diese Nachrichteneinblendungen, dass zwischen denen alles soweit wieder ganz gut läuft, feiert er eben richtig mit den Abiturienten ab und legt dann halt auch seinen Tanz hin, den er ja den ganzen Film über nicht zeigen wollte. Wirklich eines der besten Filmenden aller Zeiten, muss ich hier mal sagen. Zu dem dann halt auch der Song What a Life läuft. Und da akzeptiert er ja dann eben, dadurch, dass er sich diesem Exzess halt nochmal komplett hingibt, einfach, dass er eben fehlerhaft ist. Und dadurch lernt er ja dann auch das Leben zu lieben. Und das ist ja auch das, was vielleicht auch ein Teil der Botschaft des Films ist, dass eben der Mensch, der alkoholtrinkende Mensch, eben fehlerhaft ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Mhm.
Und wenn man akzeptiert, aber das ist ja auch wiederum, das ist ja auch wieder interessant, das ist ja auch ein Teil der Sucht. Also wenn du dann akzeptierst, okay, es ist halt so, ich bin halt fehlerhaft, ich trinke halt Alkohol, ich trinke halt dauernd so, dann ist das ja auch wieder so ein Eingeständnis der eigenen Sucht.
Ja, das
ja,
ist richtig.
Das stimmt schon. Ich glaube, ich habe nur die Befürchtung, dass bei vielen Süchten, dass man die gar nicht so stark reflektiert. Ne? Also die allermeisten würden ja zum Beispiel nicht zugeben, dass sie Alkoholiker sind oder dass sie, also weißt du, das ist ja einer der großen Klassiker bei den Süchten, dass man die eigentlich meistens gar nicht so clean reflektieren kann, oder?
Das stimmt, ist das aber
so, Kai?
Ich meine,
das ist natürlich.
Kai ist ja jeder Psychologiestudent.
Alkohol,
ne?
Vielleicht, weil es so gesellschaftlich anerkannt ist, aber.
Es ist ja auch generell einfach, also da will ich jetzt keine Expertise abgeben oder so zu, aber generell ist es ja auch einfach, weil ja eine Sucht auch immer in gewisser Weise einen Kontrollverlust, also sowohl über die eigene Psyche als auch über den eigenen Körper ja dann in gewisser Weise bei körperlicher Sucht darstellt, sind das ja auch einfach häufig sehr schambehaftete Themen, die sich ja süchtige Menschen, sage ich jetzt einfach mal so, ohne da jetzt mich auf irgendwelche Studien zu beziehen, auch häufig einfach zum Schutz ihres Egos, also ihrer Selbstwahrnehmung nicht eingestehen wollen und das lieber geheim halten. Und es ist ja aber auch, meine ich zumindest, ist ja Akzeptanz auch ein wichtiger Schritt, unter anderem in diesem bekannten 12-Step-Programm gegen Alkoholismus, ist das, meine ich, auch ein wichtiges Zwischenstadium. Also das nochmal Bezug nehmend darauf, meine ich zumindest. Ohne Gewähr, aber die Aussagen, ich meine nur, dass das so ist.
Naja, aber wisst ihr denn, worauf ich jetzt hinaus wollte?
Ja, absolut, auf jeden Fall.
Ja, Also, dass diese Prüfung am Ende, was da abgeprüft wird, jetzt nicht zufällig um dieses Thema sich dreht, ja, das sehe ich auch so, klar.
Genau, ne? Also diese, das ist ja auch ein bisschen das Zugeständnis, das der Film dann ja noch am Ende macht und weswegen er ja auch das nicht komplett verurteilt, weil er eben sagt, also er sieht es kritisch, aber der Mensch ist halt eben fehlerhaft und das sieht ja dann auch Martin vielleicht nur unterbewusst, vielleicht aber auch bewusst am Ende ein und liefert uns ja ein perfektes Ende mit diesem Tanz, ja, zu dem wunderbaren Song What a Life, der, wie Kai ja eingangs bereits erwähnte, auch einfach großartig eingesetzt wird in diesem Film. Und ich glaube, dass der Film, also dass der Song durch diesen Film nochmal einfach, wenn man den Film gesehen hat und den Song dann hört, nochmal viel, viel besser geworden ist einfach.
Ja. Auf jeden Fall, da stimme ich dir auch zu, ja.
Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, schließen wir das Thema der Rausch und gehen nochmal kurz auf unsere Empfehlung, ja, vielleicht Geheimtipp, wenn man es so nennen kann. Natürlich jetzt auch nicht der allerunbekannteste Film in den Kennerkreisen. Aber wir gehen nochmal auf Die Jagd an, ein älterer Film von Thomas Vinterberg, und da würde ich euch jetzt gerne den Vortritt lassen.
Ja, Mauritz, möchtest du einfach starten vielleicht? Ich frage dich jetzt einfach mal so heraus.
Ja, du bist ja eigentlich unser Zusammenfass-Profi, aber kurz gesagt geht es um einen ehemaligen Lehrer, der in einem kleinen Dorf mittlerweile als Kindergärtner arbeitet. Und im Laufe des Films verdächtigt, / beschuldigt wird, sich einem Kindergartenkind auf äußerst unangebrachte Weise genähert zu haben, was in dem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, sich natürlich erstens extrem schnell herumspricht, obwohl das natürlich eigentlich vertraulich behandelt werden sollte, was dafür sorgt, dass der Kindergärtner, gespielt wieder von Mads Mikkelsen übrigens, natürlich eine Erwähnung wert, was sein ganzes soziales Leben innerhalb von kürzester Zeit komplett, einem Spießrutenlauf gleich macht, kann man sagen. Schönes deutsches Wort. Und so beginnt quasi die Jagd auf ihn, und das ganze Dorf lässt ihn auch natürlich spüren, was sie von ihm halten. Obwohl er natürlich, oder was heißt natürlich, unschuldig ist. Womit der Film sich auch immer ein bisschen spielt, es ist nie ganz klar, aber ja. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil auch dieser Film sehr unvorhersehbar ist und viele spannende Wendungen beinhaltet. Und ich muss sagen, ich hab den Film wirklich ohne große, ohne große Erwartungen geschaut, und der hat mich wirklich ganz, ganz kalt erwischt. Ganz, ganz hart. Weil er sehr berührend ist, weil es so eine, wirklich eine so schlimme Situation ist und du beide Seiten verstehen kannst. Also, du verstehst natürlich den Mads Mikkelsen wunderbar, der Lukas heißt er in dem Film, glaube ich, oder?
Mhm, ja, richtig.
Ja. Man versteht Lukas total, weil er natürlich aus allen Wolken fällt und das ganze Dorf ihn auf einmal hasst. Aber du ja eigentlich als Zuschauer weißt, okay, er hat doch gar nichts gemacht. Aber gleichzeitig verstehst du natürlich auch die ganzen Eltern im Dorf, die natürlich nicht wissen, dass es eigentlich nicht stimmt. Und deswegen verstehst du auch, dass sie so sauer auf ihn sind. Und es entsteht dann eine wirklich ganz unangenehm anzuschauende Dynamik. Und der Film hat so viele Momente, wo der Zuschauer einfach nur denkst, nein, das kann doch jetzt bitte nicht gerade passieren. Und ich habe wirklich einen Film gesehen, der mich so aufkratzt. Gerade weil natürlich auch, ist jetzt nicht direkt eine wahre Begebenheit, aber dass Männer zu Unrecht für Sachen beschuldigt wurden, die sie nicht gemacht haben und dadurch deswegen hart bestraft wurden, ist natürlich schon sehr häufig passiert. Will ich auch gar nicht weiter ausführen, das Thema ist ja auch natürlich ein sehr sensibles und heikles Thema, aber ja, ein Film, der mich wirklich sehr, sehr aufgekratzt hat und mich wirklich es ist kein Film, den man jetzt entspannt gucken kann, muss ich sagen, aber ein Film, der wirklich sehr stark berührt und auch mal wieder überragend gespielt ist. Genau.
Ja. Ja, und wieder ein Film von Thomas Vinterberg, der sich eben einer Thematik annimmt. Und zwar, ja, der öffentlichen Ächtung oder sagen wir mal der, ja, wie kann man's
nee, downporten? Ich finde das schon zutreffend. Oder auch so dieses, genau. Ja, überhaupt, wie sich auch, ich finde ja auch in gewisser Weise wie in einer dörflichen oder einer ländlichen Gemeinschaft, so einer sehr eingeschworenen Gemeinschaft praktisch, so eine schwere Anschuldigung sich wie ein Lauffeuer ausbreitet praktisch und dann die Konsequenzen dieser Sache einfach. Also das ist ja dann am Ende wirklich, ja, weiß ich nicht, er ist ja wirklich, aber natürlich, ja, ufert das in sehr negativen Konsequenzen dann für Lukas aus. Dieses Gerücht, was da erst entsteht, nur genau, hat natürlich weitreichende Konsequenzen in dieser Dorfgemeinschaft. Ja, und das finde ich auch einfach eine sehr spannende Perspektive praktisch des menschlichen Zusammenlebens so.
Man muss natürlich auch sagen, klar, in diesem Dorf natürlich versteckt sich das nochmal stark, aber ich glaube, dass auch in Großstädten, gerade in Zeiten von Social Media, müssen ja nur zwei, drei Leute einen Post darüber machen oder so, dann wird es für ihn auch extrem schwer werden. Klar, auch wenn es in der Stadt anonymer ist. Aber das große Problem an dieser Sache ist ja dieses Verbrechen des Kindesmissbrauchs, ist ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, quasi ja in dem Anerkennungsranking ja noch unter Mord eigentlich. Also
das Anerkennungsranking.
Ja, wie soll man das sagen? Also, ne? Es ist noch schlimmer für viele Leute. Und allein der, auch wenn du dir nicht sicher bist, allein der Gedanke, dass es wahr sein könnte, ächtet ihn schon so krass, dass wirklich niemand, bis auf seinen Sohn, etwas mehr mit ihm zu tun haben möchte. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm anzuschauen.
Genau, und man kann es ja auch. Ja, sorry.
Ja, sag du es.
Ich wollte sagen, man kann es ja auch wirklich komplett nachvollziehen, weil, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast, Mauritz, das ist ja wirklich, ich denke, in allen Kulturen übergreifend einfach so eine Sache, die einen Menschen von der Gesellschaft ausstößt, so ein fürchterliches Verbrechen, dass man ja auch das, also obwohl man ja als Zuschauer mit Lukas als Protagonist mitfühlt natürlich, ne, mit den ganzen Konsequenzen, die er dann erleiden muss daraus, ohne das jetzt genau zu verraten, kann man natürlich die Dorfgemeinde, dadurch, dass nur dieser Vorwurf im Raum steht, auch vollkommen verstehen, weil es ja, wenn da nur die Möglichkeit besteht, dass sich das als wahr herausstellt, ja, dann überhaupt keine Toleranz mehr geben darf und sollte, finde ich auch. Aber ja, das ist eben auch so ambivalent, dieses, dass man da beide Seiten verstehen kann, auch, finde ich.
Ja, vor allem, weil du ja auch geächtet wirst, wenn du dann mit ihm Kontakt hast, dann sagen alle, hey, warum hängst du mit dem Kinderschänder rum oder so? Und dann bist du ja auch genauso im Fokus, ne? Ganz schwierig.
Ich weiß, ihr habt das ja auch schon, als wir den dann gesehen haben, anders gesehen als ich, aber ich sehe den nicht unbedingt zusammenhängend mit der Dorfgemeinschaft. Also ich finde das eigentlich eine viel größere Thematik, weil heutzutage ist ja auch niemand mehr anonym. Heute hat ja niemand mehr diese Anonymität, die man dann irgendwie in der Großstadt hat oder so. Durch das Internet, durch Social Media, durch alles Mögliche. Wenn man irgendwie beschuldigt wird, irgendwas getan zu haben, dann verbreitet sich das halt sehr, sehr schnell. Und eben genauso schnell, wie es eben in diesem Dorf ist, halt dann auch über die digitalen Wege, ne?
Ja, das habe ich doch gerade ja schon gesagt, oder nicht?
Ja, hast du gesagt, ja.
Ja, schon klar, aber ihr habt ja schon gerade auch noch über diese Dorfgemeinschaft gesprochen. Also ich glaube nicht, dass der Film genau das jetzt kritisieren möchte.
Nein, ich auch nicht.
Das ist keine Kritik, aber trotzdem ist es so, dass die Story natürlich in diesem Dorf besser funktioniert. Und als er dann, also wenn er irgendwo hingeht, egal wo in diesem Dorf, weiß wirklich jeder Wurstverkäufer, jede Oma weiß davon. Und das ist in der Großstadt nicht so. Dass wirklich, egal wo du hingehst, jeder Einzelne weiß, was du gemacht hast oder angeblich gemacht hast, das ist natürlich nicht so. Also er hat ja wirklich nirgendwo mehr seine Ohr. Und das ist im Dorf natürlich nochmal anders als in der Großstadt, würde ich behaupten.
Ja, also ich wollte auf jeden Fall auch gar nicht darauf hinaus. Ich finde auch, dass dieser Wirkmechanismus auf jeden Fall übertragbar ist, auch auf andere Formen des Zusammenlebens, auch mit diesem Social Media Aspekt, den Mauritz genannt hat, auch, also sehe ich da auch genauso. Ich finde einfach nur, also die Thematik des Films beschränkt sich nicht darauf, aber ich finde, es ist ja schon bewusst in diesem Dorfsetting gewählt, so, weil das ja schon ein bisschen diese Art des Zusammenlebens so da beschreibt. Einfach, also ja, auch diese Berührungspunkte mit diesem kirchlichen Aspekten und so. Also ich finde, das zeigt einfach diese Gesellschaftsform besonders schön da nochmal, dass sich auch alle kennen und so und die Nähe zu den Kindern noch so, das einfach.
Ja. Ja, ja, also definitiv. Dadurch ist es halt ja leichter, das auch so umzusetzen in dem Sinne. Ne?
Ja, ja, es kommt der Handlung auf jeden Fall zugute, sag ich mal so.
Ja. Ja gut, aber ich finde auch, was Cancel Culture und sowas angeht, sind ja auch so Themen, die uns aktuell beschäftigen, ist der Film immer noch sehr, sehr, sehr aktuell und jeder Mensch, der da irgendwie meint, dass es der richtige Weg wäre, Menschen zu canceln, obwohl man nur irgendein Gerücht gehört hat oder was auch immer, der sollte sich diesen Film angucken und seine Position da auf jeden Fall mal überdenken.
Ja, super schade ist halt, dass der Film auf den ganzen Streaming-Portalen nicht verfügbar ist, was mich wirklich sehr sauer macht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da jetzt, dass die Lizenzen dafür jetzt so teuer sind, wenn man bedenkt, was bei Netflix und so, was da für ein Rotz da läuft. Und solche Kunstwerke muss man sich irgendwie auf DVD holen oder warten, bis sie auf Arte oder so laufen. Oder auf irgendeinem dritten ARD-Kanal. Das ist sehr schade. Das ist wirklich traurig, macht mich das.
Ja, also die Filme verschwinden ja immer wieder von Streaming-Plattformen. Den gab es auch mal bei Netflix.
Den gab es, aber warum nehmen die den wieder weg? Das halt.
Ja, machen die ja dauernd. Also wenn nicht mehr genug Leute den Film gucken, dann geht der runter. So, naja, egal. Also lohnt sich auf jeden Fall, den sich auch mal zu leihen bei Amazon für 3 € oder was auch immer. Oder wenn ihr physikalische Medien gerne habt, dann sich die Blu-ray davon zu kaufen, weil es ist wirklich ein großartiger Film. Ja, dann können wir ja zum Abschluss jetzt unsere Empfehlung ja auch nochmal eine kleine Wertung dalassen. Ich würde dann einfach mal direkt beginnen. Ich muss aber sagen, dass ich den, als ich den das erste Mal gesehen habe, der mich auch wirklich bis ins Mark erschüttert hat, ja, und ich den da wirklich absolut großartig fand. Ich finde den immer noch sehr, sehr gut, aber ich muss sagen, er hat nicht mehr dieses ganz so bissige, was der Rausch hat, weil er eben auch nicht so ambivalent ist und nicht so Augen öffnet in dem Sinne. Aber natürlich trotzdem ein fantastischer Film, den würde ich 8 von 10 Punkten geben.
Ja, ich muss sagen, dass mich der Film auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, bis ins Mark erschüttert hat. Er, wie gesagt, diese schöne dänische Nüchternheit wunderbar mit reinbringt, schöne Landschaftsaufnahmen und auch der Soundtrack ist sehr schön, dass einfach auch oft so ein beklemmendes, kühles Gefühl entsteht. Und ja, an sich, ich kann dem Film, glaube ich, gar nicht weniger als 9 Punkte geben, weil er mich wirklich so berührt hat, wie es selten ein Film geschafft hat. Und deswegen würde ich tatsächlich wieder 9 Punkte geben. Ich fand den wirklich extrem stark. Also ich fand den nicht auf keinen Fall schwächer als der Rausch, wobei man natürlich ganz so sagen muss, die Filme darf man nicht vergleichen. Die sind komplett verschiedene Ansätze. Die Jagd hat auch eigentlich so gut wie gar keine lustigen Momente. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich würde tatsächlich dem auch 9 Punkte geben.
Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an dem, was ihr bisher gesagt habt. Ich habe den auch vor einigen Jahren, also vor wirklich schon längerer Zeit, das erste Mal schon gesehen. Da hat er mich auch bis ins Mark erschüttert. Beim zweiten Mal war das jetzt auch nicht so intensiv, aber ich denke, das liegt auch einfach daran, weil man ja dann die größeren Schockmomente der Handlung einfach schon kennt in gewisser Weise. Aber dafür, dass der Film wirklich diese sensible Thematik so angemessen behandelt, würde ich da auf jeden Fall auch eine 9 von 10 geben. Ja, ich kenne jetzt auch tatsächlich, glaube ich, keinen Film, der sowas Ähnliches behandelt. Gut, vielleicht mal so einen deutschen Fernsehfilm. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil es einfach wirklich ein guter Film ist. Auf jeden Fall würde ich da auch auf die 9 von 10 gehen, ja.
Ja. Also man muss sagen, wo du sagst, deutscher Fernsehfilm, ich finde tatsächlich, Der hat so, also in gewissen Szenen, der sieht natürlich auf jeden Fall auch viel besser aus und so. Aber manchmal hat der so vom Setting her, also so deutsche Fernsehfilme sind ja auch schon so vom Pacing, würde ich sagen, und vom Setting her etwas ähnlich wie dieser Film.
Auf jeden Fall.
Aber halt lange nicht so, trauen sich halt lange nie so viel und sind halt auch nie so gut einfach. Das muss man ja mal sagen, deutsche Produktion allgemein.
Ja, ja.
Deswegen können wir uns da ein großes Vorbild an Dänemark nehmen.
Und auch die deutschen Film mit ARD, Film, Mittwochsfilm haben auch keinen Mads Mikkelsen, der natürlich den Film extrem trägt. Klar, er ist das natürlich ist die Hauptrolle, aber ja, es ist wirklich unglaublich, wie gut er das spielt, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Auch schön jetzt zum Ende. Ne, jetzt haben wir so viel über seine Rollen gesprochen hier, ne, den jetzt nochmal positiv hervorzuheben. Also ja, schon ein absoluter, grandioser Darsteller, ein richtiger Star. Ich feiere ja, den auch sehr.
Auf jeden Fall. Also Mats, wenn du das hörst, liebe Grüße. Weiter so.
Ne? Mats, komm in den Podcast, bleib so, wie du bist. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, richtig.
Ja.
Genau. Meine Lieblingsrolle natürlich von ihm aus Rogue One, A Star Wars Story. Ganz klar.
Macht er gut.
Kann man nichts
ja,
sagen.
Ja, ist auch nicht schlecht natürlich, ja.
Nee, macht er.
Aber der hat eine wahnsinnig große Breite in seinem Spiel, ne? Le Chiffre auch in Casino Royale. Ja.
Ja.
Er kann alles. Alles.
Das stimmt.
Gut.
Ja, ich würde sagen,
dann sind wir durch für
dann
heute, ne?
Bleibt uns nur zu sagen, einen Augenblick. Tag, Officers, nächste Gang bei Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Bis dann.
In diesem Sinne, macht's gut.
Macht's gut.